Ja, so eine Veranstaltung ist wie so ein Überraschungsei. Man weiß nie, was drinsteckt. Ne? Wusste ich auch nicht, dass mir noch sportliche Höchstleistungen vollbringen muss. Ich grüße euch alle ganz herzlich heute Morgen in dieser Einheit. Voll auf Kurs durch die Strömungen der Zeit. Der Markus Völker hat es ja eindrücklich erzählt, was passiert, wenn man in einen anderen kulturellen Kontext kommt, wo auf einmal ganz andere Spielregeln herrschen, als in dem Kontext, wo man herkommt. Und man auf einmal Entscheidungen treffen muss, vielleicht in Minuten, Sekunden schnelle Entscheidungen treffen muss, wo man im ersten Moment gar nicht weiß, ist das richtig oder falsch, wo man sich orientieren muss. Nun gibt es solche Wechsel der Verhältnisse immer wieder. Nicht nur, wenn man in eine andere Kultur kommt, auch wenn man in eine andere Zeit kommt, in ein anderes Land kommt, wenn man mit einer neuen Generation zu tun hat. Wir sind immer wieder in unserem Leben mit neuen Verhältnissen konfrontiert. Wir sind als Gemeinde immer wieder mit neuen Generationen konfrontiert, mit neuen Strömungen, neuen Bewegungen. Und dann ist es gar nicht so leicht, den Kurs zu halten, den Kurs zu finden, auf dem Kurs zu bleiben, auf den uns Gott eigentlich haben möchte. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo ein Volk in veränderter Zeit, in veränderten Verhältnissen den Kurs behalten muss, auf dem es von seinem Gott gesetzt worden ist. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre ist man durch karges Land marschiert. 40 Jahre hat man Kriege geführt mit allen möglichen Völkern. Und man hat sich an dieses Leben gewöhnt. Dieses Leben hat funktioniert. Man hat sich arrangiert mit der Wüste. Und man hat Erfahrungen gemacht mit seinem Gott. Nur, jetzt ist man dann endlich nach 40 Jahren ins gelobte Land gekommen. In ein Kulturland. Ein Land, wo, so heißt es in der Bibel, Milch und Honig fließt. Wo es blüht, wo es wächst, wo man es anbauen kann, wo man Ackerbau betreiben kann, wo man Landwirtschaft betreiben kann. Und jetzt wird das Leben anders. Und überhaupt, in diesem Land ist auch alles anders. Und jetzt tauchen in diesem Volk ganz viele Fragen auf. Müssten wir nicht in veränderten Verhältnissen, in einem neuen Land, in einer neuen Kulturlandschaft, müssten wir da nicht auch unseren Glauben diesem Land anpassen? Müssten wir nicht unser Denken diesem Umfeld anpassen? Und in dieser Situation, wo unglaublich viele Fragen aufbrechen, wo ganz viele Zweifel da sind und wo viele Stimmen auf einmal laut werden, nein, wir müssten es ganz anders machen und Gott war bisher gut und jetzt aber müssten wir doch anders und neu und irgendwie, da beruft dieser Josua einen Landtag ein. Einen Landtag in die Stadt Sichem, wo er die Bosse der ganzen Stämme Israels zusammenholt, wo er das ganze Volk zusammenzieht, wo es noch einmal um eine Kursbestimmung geht. Da will dieser Josua, er ist am Ende seines Lebens angelangt, das weiß er, er wird nicht mehr lange leben. Und jetzt geht es diesem Josua darum, noch mal den Kurs festzuhalten, auf dem Israel gehen soll, wie es seinem Gott auch in einem neuen Land, in neuen Verhältnissen treu bleiben kann. Da waren diese Fragen, die Markus Völk angesprochen hat, überall gegenwärtig. Und ich möchte drei Verse lesen aus dieser Geschichte von diesem Landtag zu Sichem, Josua 24, wer eine Bibel dabei hat. Es geht mir um die Verse 14 bis 16. 14 bis 16. In den ersten 13 Versen erzählt Josua die ganze Geschichte, die Israel mit Gott erlebt hat. Er erzählt die Geschichte, die Gott mit seinem Volk gemacht hat. Er erinnert dieses Volk an diese ganze Geschichte, die es mit seinem Gott bisher erlebt hat, diese Heilsgeschichte. Und dann kommt das Fazit, Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Das war ein ganz sensibler Punkt damals. Es war damals in dieser antiken Welt so, dass die Leute die Überzeugung hatten, dass in jedem Land eigene Götter herrschen. Dass jedes Land seine Götter hat und diese Götter, die ziehen nicht um. Die mögen keine Umzüge, die ziehen nicht mit. Und wenn man umzieht in dieser antiken Welt, was man damals eigentlich selten gemacht hat, aber wenn man es denn doch macht, wie das Volk Israel, dann müsste es doch eigentlich üblich sein, dass man in einem neuen Land sich auch mit den neuen Göttern arrangiert. Das war damals das Denken, das war so eine Art antike Götterlandkarte. In Kanaan, wo man jetzt ist, gibt's halt andere Götter und mit denen muss man sich halt arrangieren, so wie wenn man bei uns umzieht, wenn man nach Hamburg zieht, andere Länder, andere Sitten, ne? Da muss man sich arrangieren, wenn man nach Peru geht, erst recht, müsste man sich nicht, wenn wir jetzt schon da umgezogen sind, auch mit diesen anderen Göttern arrangieren. Das war die ganz große Frage. Welchen Kurs fahren wir? Wir stellen diese Frage immer, wenn es in neue Generationen geht. Darf nicht jede Generation auch nochmal ganz neu den Kurs regeln? Das war damals die große Frage und man sagte sich, Mensch, unsere Väter, vor Abraham noch, die lebten in Mesopotamien, an Euphrat und Tigris, die haben ganz andere Götter verehrt. Wäre es nicht logisch, wenn wir, die wir jetzt durch die Wüste gezogen sind und in ein anderes Land kommen, wenn wir es genauso machen wie unsere Väter, die haben ihre Götter halt gewechselt und sich engagiert mit dem, was vor Ort halt so normal war. Damals war es auch normal, dass man sagte, für jeden Bereich des Lebens gibt es einen eigenen Gott. Also für die Landwirtschaft gibt es einen Gott, der für die Fruchtbarkeit sorgt. Und für die Kriegssituationen gibt es Kriegsgötter, die für die Kriege zuständig sind. Und so hat man sich sein Leben mit Göttern aufgeteilt. Und für jeden Bereich des Lebens gab es auch wieder eigene Götter. Und daraus entstanden jetzt die ganzen Fragen, die man dem Josua damals unter die Nase gerieben hat. Muss nicht unser Glaube dem Lebensgefühl der sesshaften Landwirte entsprechen? In einem neuen Land müssen wir da nicht auch uns religiös ganz neu orientieren? Müssten wir uns nicht mit den religiösen Erfahrungen der einheimischen Landwirte stärker auseinandersetzen? Unser Gott, an den wir bisher geglaubt haben, der war ja für die Wüste ganz okay. Das hat ja auch so halbwegs geklappt im Kampf mit anderen Völkern. Da war der ganz okay und ganz kompetent. Der kennt sich mit Befreiungskämpfen, mit Eroberungszügen aus. Aber kennt sich dieser Gott auch mit Landwirtschaft aus? Das war die ganz ernste Frage, die die Menschen damals umgetrieben hat. Kennt er sich mit Fruchtbarkeiten, mit Ackerböden aus? Wir müssen uns jetzt ganz neu einstellen auf dieses Leben. Können wir mit diesem Gott auch jetzt noch weitermachen oder müssten wir nicht sagen, Mensch, die Leute hier, die haben doch Erfahrung mit dem Land und deren Götter, die Bale und die Astarten und wie die alle hießen, die kennen sich ja aus mit Fruchtbarkeit und müssten wir nicht so auf die Sitten des Landes zurückgreifen und die Erfahrungen aufnehmen und auch ihre Götter aufnehmen? Das waren die ganzen Ausgangsfragen. Und vielleicht kennt ihr ja diese Fragen. Ich kenne diese Fragen haufenweise. Können wir heute noch an dieses uralte Buch glauben? Meine Güte, 2000 Jahre hin und wir lesen immer noch einen uralten Schmöger. Können wir es uns noch leisten in einer modernen Zeit, wo man eine neue Messe hinstellt, uns noch mit so uralten Schmökern zu beschäftigen? Man kann es radikaler formulieren. Können wir es uns heute noch leisten, an einen blutrünstigen Gott zu glauben, der seinen Sohn abschlachtet? Meine Güte, in der antiken Welt, okay, die waren ja halt ein bisschen beschränkt. Für die war das wichtig, dieser Gedanke. Und auch im Mittelalter, da hat es noch gepasst. Aber passt das noch für uns heute? Können wir es uns noch leisten, Lebensregeln zu folgen, die 2000-3000 Jahre alt sind? Wertvorstellungen, die uralt sind, müssten wir uns heute nicht dem Lebensgefühl einer modernen Gesellschaft anpassen? Wer kann sich's heute noch leisten, ein Versprechen abzugeben, bis das der Tod entscheidet? Und überhaupt, kann denn Liebe Sünde sein? Diese ganzen Fragen, die beginnen mit, können wir heute noch? Die tragen im Rucksackgepäck immer den Anspruch mit sich, veränderte Umstände verlangen einen veränderten Glauben. Und das ist die Ausgangslage bei diesem Landtag zu Sichem und das ist unsere Ausgangslage bei allen Fragen, die uns mit den Strömungen der Zeit immer wieder begegnen. Und jetzt will ich mal reinhören in diese drei Verse, was hat der Josua gemacht? Wie ist der Josua diesen Ansprüchen, diesen Anfragen begegnet? Wie begegnet er diesem Anspruch veränderter Glaube in veränderter Zeit? Ich möchte drei Punkte nennen. Erstens, um Kurs zu halten, muss ich wissen, was Gottes Kurs ist. Um Kurs zu halten, muss ich den Kurs Gottes kennen. In den ersten 13 Versen rezitiert dieser Josua nochmal die gesamte Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat. Er leiert alles runter, was sie mit Gott erlebt haben. Und er erklärt ihnen, wie sich Gott machtvoll erwiesen hat in diesem Volk, an diesem Volk. Alles, was Israel ist, hat Gott geschenkt. Israel lebt von der Güte Gottes. Er hat alles geschenkt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Josua macht es nicht nur der Form halber. Josua macht klar, wir bleiben nur dann auf Kurs, wenn wir nach hinten schauen und gucken, was war der Kurs unseres Gottes mit uns? Was hat Gott für uns, mit uns für eine Geschichte gemacht? Wer ist dieser Gott, mit dem wir unterwegs sind? Nur wenn ich nach hinten schaue, finde ich den Weg nach vorne. Nur wenn ich weiß, wie sich dieser Gott in der Geschichte mit seinem Volk erwiesen hat. Nur wenn ich weiß, wie sich dieser Gott in Jesus Christus mit uns eingelassen hat. Nur dann finde ich meinen Kurs nach vorne. Unser Glaube, der lebt elementar von der Erinnerung an das, was Gott getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr euer Glaubensbekenntnis noch auswendig kennt, ne? Das apostolische Glaubensbekenntnis. Da geht's von vorne bis hinten darum, was Gott getan hat. Da wird Geschichte erzählt. Jesus Christus, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Es geht um Geschichte. Wenn man wissen will, wie man in die Zukunft startet, muss man wissen, was Gott mit uns schon getan hat, worauf unser Glaube ruht, worauf wir bauen können. Und wenn ihr in eurem Jugendkreis immer wieder neu eine Kursbestimmung vornimmt, dann muss man nach hinten gucken, damit man den Weg nach vorne findet. Dann muss man sich mit Gott und mit seiner Geschichte, mit uns Menschen beschäftigen, dass man den Kurs versteht, den Gott mit uns geht. Lebendiges Christsein gibt's immer nur auf der Basis von biblischem Wissen. Und Gewissheit im Glauben gibt's immer nur mit einem Wissen um den Glauben. In diesem Wort Gewissheit steckt ja dieses Wort Wissen drin. Ich muss wissen, wer Gott ist und was für einen Weg er mit seinen Menschen geht, um Gewissheit zu umfangen für das eigene Leben. Ich muss Gottes Kurs kennen, um meinen Weg durch die Strömungen der Zeit zu finden. Und das Problem ist jetzt aber, dass wir Menschen so unglaublich vergesslich sind. Die größte Bedrohung unseres Glaubens ist nicht die Verfolgung. Die größte Bedrohung ist auch nicht die Versuchung. Die größte Bedrohung ist auch nicht die Verführung. Die größte Bedrohung ist immer am Anfang die Vergesslichkeit. Dass wir den Kurs Gottes vergessen. Nur wenn wir Gott und seinen Weg vergessen, nur wenn wir Gott und seine Güte vergessen, werden wir anfällig für Verfolgung, für Versuchung und für Verführung. Wir leben heute ganz stark erfahrungsbezogen. Ist okay, das ist gut, nicht negativ. Es ist gut, wenn man Erfahrungen mit Gott macht. Schließlich glauben wir an einen Gott, der lebt. An einen Gott, der in Jesus Christus den Tod besiegt hat, der auferstanden ist und der heute in diesem Raum ist, der mit uns eine Geschichte macht, der mit uns einen Weg durchs Leben geht. Man kann mit ihm reden und Gott erhört Gebet. Man kann Erfahrungen mit Gott machen. Aber ich muss den Kurs Gottes kennen, um zu begreifen, was Erfahrungen mit Gott sind und was nur Einbildungen meiner Fantasie sind. Ich muss den Kurs Gottes kennen, um die Erfahrungen, die Gott mir schenkt, von denen zu unterscheiden, die nur aus meiner Fantasie herausquellen, von den Illusionen meines eigenen Ichs zu unterscheiden. Ich muss Gott kennen, um zu wissen, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Wer erklärt mir eigentlich meine Erfahrungen? Wer sagt mir eigentlich, wie ich mein Leben verstehen kann? Ich brauche jemand, der mir einen Maßstab gibt, damit das Leben und die vielen irritierenden Erfahrungen meines Lebens, damit die verständlich werden für mich, damit ich den Weg finde. Und deshalb muss ich den Kurs Gottes kennen, um meinen Kurs zu finden. Wer heute aufhört, sich mit der Bibel zu beschäftigen, wer heute aufhört, sich mit dem Kurs Gottes zu beschäftigen, der ist morgen allein mit seinen Erfahrungen. Ich finde es so toll, dass wir eine Band haben, die mit uns Lieder singt, und wir haben neue Lieder, und das ist gut. Aber in manchem Liedchen, da frage ich mich schon, was das eigentlich soll, was wir da singen. Es gibt so ein paar Jahren, dieses flotte Liedchen gefällt mir eigentlich von der Melodie her sehr gut. Freude, die von innen kommt. Und es fängt dann an mit etwas in mir, macht mich ganz gewiss, dass es dich gibt. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich dieses Lied singe, was ist eigentlich dieses Etwas in mir? Was ist dieses Etwas in mir, das mich gewiss macht, dass es Gott gibt? Sind es meine inneren Erfahrungen, meine Erlebnisse? Und dann die nächste Frage, kommt eigentlich die Freude Gottes wirklich von innen? Manchmal gut, man denkt ein bisschen nach, wenn man Lieder singt. Ich glaube offen gestanden, dass es genau umgekehrt ist. Was mir Gewissheit gibt in meinem Leben, kommt von außen. Was mir Gewissheit schenkt in meinem Leben, das ist dieser Kurs Gottes, dieses Wort Gottes, das diesen Kurs vorgibt. Und was mir Gewissheit gibt, ist dieser Heilige Geist. Wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass dieses Etwas in mir der Heilige Geist ist, dann könnten wir uns arrangieren. Aber ich bin ein bisschen lapidar, etwas in mir. Da spreche ich lieber vom Heiligen Geist. Auch die Freude Gottes, die kommt eigentlich bei mir jedenfalls nicht von innen. Immer von außen. Das wird übrigens in der Weihnachtsgeschichte ja ganz deutlich. Die Weihnachtsgeschichte, diese Hirten auf dem Feld, die bekamen ihre Freude ja nicht vom Schafehüten in einer, Entschuldigung, arschkalten Nacht. Sondern die bekamen ihre Freude von den himmlischen Heerscharen, die ihnen eine Freude von außen verkündet haben, die sie nicht mehr losgelassen hat in dieser Nacht. Was wir brauchen, um den Kurs zu finden für unser Leben, für unseren Jugendkreis, für unsere Gemeinde, für eine weltweite Missionsarbeit, das ist immer der Rückblick, der Erinnerung an diesen Kurs Gottes, den er mit seinem Volk und den er in Jesus Christus mit seiner Gemeinde schon eingeschlagen hat, schon vorgegeben hat. Was wir brauchen, um es mal auf den Punkt zu bringen, das ist biblische Lehre. Martin Luther hat es mal auf den Punkt gebracht, am Ende seines Lebens, er sagte, es ist mir alles, alles, um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, da ist alles recht. Glaube, Werke, Leben, Leiden und so weiter, wo die Lehre nicht recht ist. Da ist alles umsonst, alles verloren und alles gänzlich verdammt. Übertragen könnte man sagen, es ist mir alles, um den Kurs zu tun. Das war das Thema bei Josua. Es ist mir alles, um den Kurs zu tun, den ihr als Volk Israel geht. Wo der recht ist, da ist alles richtig. Auch wenn euch die Leute davonlaufen. Bei Gott muss immer der Kurs stimmen, nicht der Erfolg. Und auch nicht unbedingt die Zahlen. Das ist der große Unterschied zu den Strömungen der Zeit. Da sind wir beeindruckt von den Zahlen. Und dann sagen wir uns, Mensch, wenn die Zahlen stimmen, wenn die Zahlen groß sind, wenn der Erfolg da ist, dann muss das ja stimmen. Bei Gott ist es völlig anders. Bei Gott heißt es, der Kurs muss stimmen und alles andere regelt sich von selber. Da können die Zahlen sein, wie sie sein mögen. Der Kurs, auf den kommt es an. Ein zweites. Um den Kurs zu halten, brauche ich entschiedene Menschen. Um Kurs zu halten, brauche ich entschiedene Menschen. Ein Kapitän, der kann ein großes Schiff kommandieren, wenn seine Mannschaft nicht mitmacht. Dann kann der Kommandos geben, so viel er will. Das Schiff wird nicht seinen Zielhafen erreichen. Der kann Manöver kommandieren und befehlen, so viel er will. Es wird nichts passieren, wenn die Mannschaft bei jedem Kommando erstmal diskutiert und sagt, machen wir das jetzt, ziehen wir Steuer rüber oder nüber oder wie auch immer, dann kannst du die Seereise vergessen. Wenn jeder macht, was er will, ist das der Anfang immer vom Ende. Und das wusste auch der Josua und deshalb fordert er seine Mannschaft, sein Volk zu einer Entscheidung auf. Wollt ihr noch? Wollt ihr noch diesem Herrn dienen? Wollt ihr noch auf diesem Kurs laufen oder wollt ihr es nicht? Josua stellt sein Volk vor eine klare Entscheidung. Wollt ihr Gott folgen oder den fremden Göttern, die man hier so in dieser Region anbetet. Lebendigen Glauben gibt's immer nur auf der Basis von klaren Entscheidungen. Lebendigen Glauben gibt's nie im diffusen, weiß nicht so genau. Sondern wir kommen nur dann voran, wenn Menschen, wenn ich und wenn andere einen Punkt machen und sagen, jawohl, wir haben uns festgelegt, wir haben uns entschieden. Das ist der Kurs, den wir gehen wollen. Lebendigen Glauben gibt's nur auf der Basis von klaren Entscheidungen. Es gilt ganz persönlich, dein und mein Leben, wir kommen nur voran. Und wir kriegen nur dann eine Tiefe und eine geistliche Reife, wenn wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Eine Grundentscheidung, aber immer wieder auch klare Entscheidungen für die Richtung. Korruption, wie halten wir's? Hü oder hot? Und bemerkenswert ist, dass diese Entscheidungsfrage von Josua völlig offen formuliert wird. Die durften sich wirklich entscheiden. Wählt heute, wem ihr dienen wollt. Ihr dürft wirklich wählen. Ihr könnt auch sagen, nee, also der Baal hier, der ist so nett. Wir machen es lieber mit dem jetzt in Zukunft. Und die Astarte, die sieht so hübsch aus in diesen Figuren, die da schnitzen. Also das finde ich richtig. Ne? Ihr könnt wählen. Das ist in der antiken Welt, das, was wir hier lesen, ist in dieser antiken Welt etwas völlig Einzigartiges. Da kommt ein Volk, bekommt ein Volk die Freiheit eröffnet, den Glauben zu wechseln, bekommt ein Volk die Freiheit eröffnet, die Gottesbeziehung auch wieder zu beenden und in neue einzugehen. Das ist etwas völlig Einzigartiges in dieser antiken Welt. Wir stehen an dieser Stelle möglicherweise vor dem Urbild der Idee der Religionsfreiheit. Und wir merken gleichzeitig, dass diese Freiheit eine elementare Grundlage des biblischen Glaubens ist. Unser Glaube verdankt sich einer Entscheidung. Aber zuerst verdankt er sich einer Entscheidung Gottes und dann immer erst unserer Entscheidung. Aber gleichzeitig basiert unser Glaube immer wieder auf dieser Freiheit, der Freiheit Gottes, dass er sich uns zuwendet, aber auch unserer Freiheit, dass wir sagen dürfen ja, dass wir auch sagen dürfen nein. Um Kurs zu halten, da brauche ich entschiedene Menschen. Unser Glaube braucht immer wieder Punkte der Erneuerung, Punkte der Entscheidung, wo wir sagen, jawohl, das, was ich einmal angefangen habe, will ich heute auch wieder weitermachen. Will ich in einer neuen Zeit auch weitermachen. Der biblische Glaube braucht Entscheidungen und Freiheit. Er ist ein Glaube, bei dem man auch wieder gehen kann. Das ist übrigens einzigartig im christlichen Glauben. Das findet ihr nicht beim Islam. Das findet ihr nicht im Hinduismus, findet in keiner anderen Religion, dass man frei wieder gehen darf. Es ist einzig das Neue Testament, wo es diese Geschichten vom verlorenen Sohn gibt. Eine Geschichte, wo ein Sohn gehen darf. Und der Vater, dem er noch das Erbe so abgeschwatzt hat, der lässt ihn gehen. Ich stelle mir immer wieder diesen großen Vater vor, der ganz genau weiß, wie diese Geschichte weitergeht mit seinem Junior, der ganz genau weiß, wie dieser Junior sein Leben und seine Freiheit vergeigen wird in der Fremde. Aber er lässt ihn gehen. Wenn Gott seine Kinder gehen lässt, dann müssen wir das auch tun können. Denn dass der Vater ihm die Freiheit lässt zu gehen, ist die Grundlage dafür, dass der Sohn nachher wieder nach Hause kommt. Es ist einzig das Neue Testament, wo es eine Geschichte gibt von einem reichen Jüngling, der mit riesiger Leidenschaft zu Jesus kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann entwickelt sich ja dieses tolle Gespräch, wo dann Jesus aber am Ende diese unglaublich steile Forderung aufstellt. Hör her, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib dein Gut den Armen. Und dann denke ich immer, wie eine Stille eintritt in dieses Gespräch. Und es rattert bei diesem jungen Mann. Und er sein Konto rauf und runter zählt und seine Güter auf und abzählt und wie er dann traurig davon geht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt, Jesus lässt ihn gehen. Ein Top-Mitarbeiter, der die richtige Frage stellt, ewiges Leben, wie komme ich dahin? Und Jesus lässt ihn gehen. Das ist Religionsfreiheit. Und genau das ist das, was Josua hier über 1000 Jahre vorher seinem Volk eröffnet. Wählt einmal, wem ihr dienen wollt. Aber wählt bitte, trefft bitte eine Entscheidung. Ohne Entscheidung, da wird das nichts in diesem Land. Ohne immer wieder neue Entscheidungen werden wir den Kurs nicht behalten können, werden wir den Kurs nicht finden. Wir brauchen Entscheidungen, weil es in unserem Leben keinen geistlichen Hohlraum gibt. Wenn wir unser Leben nicht geistlich bei Gott festmachen, werden automatisch andere Mächte und Kräfte unser Leben besetzen. Und die fragen nicht erst, ob wir wollen oder nicht. Freiheit gibt's nur bei dem Gott, der uns fragt, willst du auch? Alle anderen Mächte, alle anderen Götter, Götzen dieser Welt, die fragen vorher nicht. Die kommen so. Alle anderen Götter und Mächte und Kräfte dieser Welt kommen immer als Hausbesetzer, immer als Einbrecher. Gott ist ein Gott, der wissen will, willst du auch? Der deine Antwort möchte. Es gibt immer nur eine Alternative zwischen Gott und den Mächten. Dazwischen gibt's nichts. Auch wenn wir manchmal in der Illusion geben, ich könnte mir irgendwie so einen Graubereich frei halten, ohne Entscheidung leben. Nein, wir müssen in unserem Leben immer wieder Entscheidungen treffen. Und das gilt gerade auch in geistlicher Hinsicht. Nur Menschen, die verantwortliche Entscheidungen treffen für ihr Leben, die werden auch verantwortliche Entscheidungen für einen Jugendkreis treffen können. Die werden auch nur verantwortliche Entscheidungen für eine Gemeinde treffen können. Wer entscheidungsfähig ist, der hat eine gute Chance, sein Leben zu bewältigen. Wer nicht Entscheidungen treffen kann, der wird am Leben scheitern. Und der wird auch an Gott scheitern. Ich möchte dir den Mut wünschen, Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Entscheidungen im Blick auf die Frage nach Gott, die Frage der Nachfolge, aber auch ganz praktisch die Frage nach dem Partner, nach der Ehe, nach Kindern und so weiter. Alles in unserem Leben wächst und was wachsen und gelingen soll, gründet auf einer Entscheidung. Wenn du nicht bereit bist, Entscheidungen zu treffen, wird nichts wachsen in deinem Leben. Weder in deiner Gottesbeziehung noch in deinen ganzen Lebensbeziehungen. Um Kurs zu halten, brauche ich entschiedene Menschen. Bete darum, dass du den Mut findest, nötige Entscheidungen zu treffen. Und ein drittes, um Kurs zu halten, brauche ich Vorbilder. Um Kurs zu halten, brauche ich Vorbilder. Da hat Josua diesem Volk alles eröffnet, worum es geht. Entscheidet euch. Aber dann lässt er sie nicht allein mit dieser Frage, sondern sagt Josua dieses große Wort. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich will es euch sagen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was dieser Josua macht, ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Er bietet sich als Vorbild an. Hört mal her, ich gehe diesen Kurs. Josua ist eine orientierende Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die mit seinem Leben Orientierung schenkt für andere. Josua weiß ganz genau, diese theologischen Fragen, die sind uns allen ja manchmal auch zu dick und zu hoch und zu groß. Und wir alle treffen unsere Entscheidungen nicht nur über den Kopf, nicht nur übers Denken, sondern wir treffen unsere Entscheidungen über Beziehungen. Und einen Menschen, dem ich vertraue, dem gehe ich auch nach. Dem höre ich zu, dem schenke ich mein Ohr. Und dem bin ich auch bereit zu folgen. Wir Menschen brauchen Vorbilder. Auch Vorbilder im Glauben. Und Josua bietet sich seinem Volk als ein Vorbild im Glauben an. Wir haben das ja gerade ganz aktuell in dieser manchmal schwierigen Debatte jugendliche Straftäter. Und überall in allen Berichten ist das eine immer wieder deutlich. Das waren junge Menschen, die keine Vorbilder hatten, beziehungsweise die nur schlechte Vorbilder hatten. Wo niemand da war in der Familie, im Freundeskreis, der ihnen einmal einen positiven Weg gezeigt hätte. Wir brauchen Menschen, die uns positive Vorbilder sind. Gute Vorbilder. Was wir nicht brauchen, sind vollkommene Vorbilder. Wir brauchen nicht die Helden, sondern wir brauchen Menschen, die ehrlich und offen über ihren Weg mit Gott erzählen. Menschen, die so wie Josua sagen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In aller Schwachheit unseres Lebens, in aller Kümmerlichkeit, mit den Pleiten, Pech und Pannen, die es auch gibt im Leben. Aber wir wollen dem Herrn dienen. Das ist mein Gebet für euch und für mich. Ich bin Seminardirektor in Bad Liebenzell. Das ist mein Gebet, dass ich ein Vorbild sein darf. In all den Bedingtheiten meines Lebens, überhaupt nicht vollkommen. Manchmal sehr kümmerlich, manchmal sehr zweifelnd, manchmal sehr angstvoll. Aber das will ich meinen Studierenden auch sagen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich lade euch ein, guckt mal rein, wie wir es machen. Und wenn es euch nicht allzu sehr abschreckt, dann dann macht's auch so. Wir sind gut damit gefahren. Und das ist mein Gebet, dass ihr zu orientierenden Persönlichkeiten werdet. Dass ihr den Mut findet, Entscheidungen zu treffen in eurem Leben. Grundentscheidungen, aber auch immer wieder Kleinentscheidungen. Und dass ihr dann den Mut habt, anderen zu sagen, hör mal her, ich und mein Haus, ich und die Menschen in meiner Umgebung, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich mache dir das große Angebot, guck mal in mein Leben rein. Ich lass dich reingucken. Und wenn du dann sagst, okay, so würde ich mir's auch denken und wünschen, dann mach's so. Dann nimm Maß an mir. Unser Leben ist immer eine Predigt. Und eins noch, unser Leben ist immer eine lautere Predigt als jede Predigt, die wir mit unserer Stimme halten könnten. Mein Leben, das ist mir sehr klar, ist eine lautere Predigt als die, die ich heute Morgen über alle verstärkenden Mikrofone halten kann. Da trage ich eine ganz große Verantwortung. Und ihr auch. Wir können mit unserem Leben unsere Predigten lächerlich machen. Wir können mit unserem Leben, unseren Predigten die Vollmacht nehmen. Oder nennen wir es mal die Zeugnisse, die wir geben. Nicht jeder muss hier rumpredigen. Aber wir können mit unserem Leben den Worten, die wir sagen, die Vollmacht nehmen und sie lächerlich machen. Oder wir können unseren Worten eine doppelte Kraft verleihen, dadurch, dass wir das leben, was wir sagen. Dass wir das tun, von dem wir überzeugt sind. Das muss gar nicht groß passieren. Das kann ganz schlicht sein. Ich denke an einen Karl Käsbohrer. Ihr kennt vielleicht die Käsbohrer-Fahrzeugefirma Käsbohrer Ulm. Und der alte Seniorchef Karl Käsbohrer, von dem wird das immer wieder erzählt, dass der eine authentische Persönlichkeit war. Der große Chef des Unternehmens. Und von dem wird erzählt, dass er nach einer großen Sitzung in die Mittagspause ging, in die Kantine und sich hinten anstellte in die Reihe seiner Arbeiter. Und vor ihm waren alles Arbeiter, die in seinem Lohn und Brot standen. Ihm gehörte die ganze Firma, er beschäftigte alle Arbeiten, er stellt sich hinten an mit seinem Tablett, bis er dran ist. Und dann merkt er, als er dran ist, dass er das Essensmärchen vergessen hat. Und was macht der Chef der Firma? Er geht wieder zurück in den Sitzungssaal, holt sein popliges Essensmärchen und stellt sich wieder hinten an. Dass der das gemacht hat und dass 2000 Arbeiter das gesehen haben, gab dem die Vollmacht, nachher bei der Betriebsversammlung zu sagen, dass alles, was er ist und hat und geworden ist, dass er das der Güte und Gnade des Herrn Jesus Christus verdankt. Und das haben die ihm abgenommen. Das ist Vorbild. Oder ein Johann Albrecht Bengel, Vater des württembergischen Pietismus, der hat 30 Jahre lang gewartet, dass er Professor wird in Tübingen. Und jedes Mal, wenn eine Stelle besetzt worden ist, ist er geflissentlich übergangen worden. Man wollte ihn nicht. Und er hat 30 Jahre lang sich mit 14, 15, 16-jährigen Jungens, Pubertät, stachlig, abgegeben. Und ist an denen verzweifelt. Aber 30 Jahre sind zwei Generationen dieser Jungens haben dieses Land Württemberg verändert. Weil da einer Lehrer gewesen ist mit ganzer Leidenschaft, mit einer Riesenliebe diesen Jungens begegnet ist in einer Zeit, wo man noch mit Stock und Rute erzogen hat. Und vorher in der Einheit 1 war ich bei einer jungen Krankenschwester, die in Ruanda einfach mit Liebe Menschen gepflegt hat und ein Pfleger, mit dem sie große Schwierigkeiten hatte, sagt ihr zum Abschied, hör mal her, ich gebe dir den neuen Namen in Ruandisch, die Liebe hat. Wow, nach 3 Jahren so einen Namen zu bekommen, orientierende Persönlichkeiten. Jesus möchte dich zu so einer orientierenden Persönlichkeit machen, damit andere den Kurs finden in den Strömungen der Zeit. Damit andere sich an dir orientieren und dir nachleben, was du vorlebst. Lasst uns drum beten, dass Gott uns solche Menschen schenkt und dass Gott aus uns solche Menschen macht, die tun, was sie sagen und die leben, was sie predigen und die dadurch zu Kursorientierungsbestimmern werden für andere. Ich möchte ein Gebet sprechen. Barmherziger Gott und Vater, wir sind immer wieder herausgefordert durch viele Strömungen, durch viele Fragen. Was sollen wir glauben? Wie sollen wir glauben? Worauf können wir uns verlassen? Wie können wir leben?
was ist gut und was ist schlecht. Und wir wollen dich bitten für die vielen jungen Menschen in unserem Land, die diesen Kurs nicht finden, weil ihnen noch nie jemand einen Kurs aufgezeigt hat. Wir wollen dich bitten für die vielen jungen Menschen, die keine Vorbilder haben oder nur schlechte Vorbilder. Wir wollen dich aber auch herzlich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die anderen Orientierung geben. Wir wollen dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben, damit wir weiterkommen und etwas wächst in unserem Leben. Wir wollen dich bitten, dass aus unseren Gemeinden und Jugendarbeiten Menschen erwachsen, die zu einer lebendigen Predigt von dir, dem Gekreuzigten, werden. Danke, dass du alles schenken kannst. Wir warten auf dich. In deinem Namen. Amen.